ARD. SWR Kultur. Forum.
Mehr als eine gute Partie, 250 Jahre Jane Austen. Am Mikrofon ist Eva Röder. Junge Frau aus gutem Hause trifft Mann aus gutem Hause. Andere aus besserem oder schlechterem Hause kommen dazwischen. Frau ringt mit sich und der buckligen Verwandtschaft zwischen Teatime, Picknick und Tanzball und am Ende wird geheiratet. So schlicht, so Jane Austen, könnte man meinen. Auch Charlotte Bronte fasst ihr Werk später zusammen. Elegant, aber beschränkt. Wladimir Nabokov hingegen stellt Jane Austen in eine Reihe mit Kafka oder Proust. Und heute geht es auch Otto-Normallesern nicht anders. Die einen stellen die Schriftstellerin in die Kitschecke, die anderen verehren sie fast kulthaft, auch gerade junge Menschen. Warum löst Jane Austen diese heftigen Reaktionen aus? Und was hat sie uns heute eigentlich noch zu sagen? Dem wollen wir heute auf den Grund gehen, im Forum bei SWR Kultur. Es darf auch angemessen unterhaltsam, properly amusing werden. Mit dabei ist unter anderem der Literaturkritiker und Autor Dennis Scheck. Herr Scheck, wir müssen erstmal eine wichtige Sache vorneweg klären. Der ein oder andere mag meinen, Jane Austen-Romane seien was für ja, so Schmonzettenverliebte oder vor allem für Frauen. Stimmt das?
Nein, um Gottes Willen. Das ist der größte Irrtum, den man dem Werk von Jane Austen antun kann. Man hat Jane Austen, ein amerikanischer Literaturwissenschaftler, mal die erste marxistische Autorin der Welt genannt. Und tatsächlich ist es eben nicht so, wie ein Kollege von mir aus dem letzten Jahrtausend immer gerne behauptet, dass die Literatur nur zwei Themen kenne, nämlich Liebe und Tod. Okay. Sondern die Literatur kennt ja bekanntermaßen drei Themen, Liebe, Tod und Geld. Und wenn Sie die Romane von Jane Austen lesen, dann lesen sich die Romananfänge oft wie eine Schufa-Auskunft. Da werden alle Protagonisten vorgestellt mit ihrem Vermögensbilanzen. Das ist, als hätte ein Dagobert Duck oder ein Wolfgang Schäuble Romane geschrieben. Jane Austen ist die große Autorin, die einen unbestechlichen Blick nicht nur für das menschliche Herz, sondern auch für den menschlichen Geldbeutel hat und seine Folgen.
Da wollen wir gleich nochmal drauf eingehen. Da kann man eine ganze Excel-Tabelle anlegen. In jedem Roman nochmal extra, wer da welche Verhältnisse geerbt, weitergegeben, irgendwie erschlichen sich hat. Ich möchte aber vorher noch meinen zweiten Gast in der Runde begrüßen. Else-Marie Maletzke ist dabei, Journalistin und Autorin. Sie haben unter anderem auch eine Biografie über Jane Austen geschrieben. Was reizt Sie denn am meisten an ausgerechnet Jane Austen?
Ja, ich möchte auch gleich mal widersprechen, die Geschichte mit den Liebesromanen. Oberflächlich hört es meistens mit wenigstens einer Heirat aus, aber die Romane sind voll mit den schauerlichsten Ehepaaren und den schlechtesten Eltern, die man sich vorstellen kann. Also was nach dieser Liebesheirat kommt, das bleibt immer offen bei Austen. Und eins ist klar, das sagte Herr Scheck auch schon, ohne Geld geht gar nichts. Also Liebesheiraten ohne Geld, die gehen garantiert schief. Das kann man in ihren Romanen sehr gut verfolgen. Und wer den falschen Weg einschlägt von den Frauen, die also schlecht heiraten, entweder einen Trunkenbold oder Spieler, oder sie werfen sich weg, ohne verheiratet zu sein. Und die enden dann bei Tante Norris. Und das ist für den Rest des Lebens und das ist dann Strafe genug. Also das mit den Schmonzetten, das kann ich nun überhaupt nicht sagen.
Ja. Ja, Eva Bramschüfer macht die Runde vollständig. Auch sie Journalistin, selber auch Schriftstellerin. Ihr Debüt Weißer Sommer erscheint im April bei Rowohlt. Und sie hat ein Nachwort geschrieben der neuen Gesamtausgabe, die bei Reklam erschienen ist von Jane Austen. Jetzt sind Sie selbst Schriftstellerin, Frau Bramschüfer. Was gucken Sie sich denn bei Jane Austen ab?
Ach, da gibt's so einiges tatsächlich. Also Jane Austen ist für mich einfach handwerklich total präzise. Ich finde besonders ihre Dialoge besonders toll. Die sind nie on the nose, sie sind immer voller Zwischentöne und vor allem das Vertrauen, was sie ihren Leserinnen und Lesern mitgibt, das ist unglaublich schön. Das erklärt nichts aus und das zeigt, ich nehme dich mit in diese Situation, in diese Momente und das beeindruckt mich total, wie sie umgeht mit ihren Figuren. Auch das Wachstum bei ihr wichtiger ist als Perfektion. Also das Happy End besteht bei ihr, finde ich, oft nicht darin, dass alles immer glatt läuft und alles perfekt ist, sondern darin, dass jemand sich selbst am Ende besser kennenlernt. Und da gibt's einiges, was man sich abschauen kann. Dieses genaue Beobachten, diese moralische Fairness und dann auch in den richtigen Momenten handwerklich diese Zurückhaltung, die literarische.
Mhm, der Vorschlaghammer gehört jetzt nicht in Jane Austens Handwerkskoffer, oder Herr Schick?
Nein, aber sie verfügt über die ganze Breite der stilistischen Möglichkeiten in der wunderbaren Übersetzung von Andrea Ott, der meiner Überzeugung nach eigentlich die besten deutschen Fassungen der Jane Austen Romane gelingen, gibt es im zweiten Kapitel von Vernunft und Gefühl, so nennt sie ihre Übersetzung, von Vernunft und Gefühl ein Kapitel, wo ein Erbe, John Dashwood, im Gespräch mit seiner Frau Fanny überlegt, wie man die leer ausgegangenen Verwandten den belohnen kann. Und am Anfang macht er sich dran und sagt, na gut, also ich gebe Ihnen so 1% meines Vermögens. Das wären so etwa 3.000 englische Pfund gewesen der damaligen Zeit. Man hat ausgerechnet, dass diese Dashwood mit diesem Erbe, das die in dem Roman machen, zu den 500 reichsten Familien Englands gehören. Und dann redet aber die Frau auf ihn ein und sagt, das ist ja im Grunde Brot aus dem Mund unseres Sohnes, was du denen gibst. Am Ende, also der lässt sich dann runterhandeln, 1500 reichen doch auch, dann heißt 1000 wäre schon eine Menge. Zum Schluss heißt es, nee, ein paar alte Möbel und vielleicht gelegentlich ein Stück Wild aus unseren Wäldern, das wäre vollkommen genügend. Und am Ende kriegen die absolut nichts, nicht einmal ein besticktes Taschentuch. Und das ist die wunderbare Ironie, die Jane Austen besitzt, weil das sind ja jetzt nicht Zustände, die mit ihrem eigenen Leben gar nichts zu tun haben. Das weiß Frau Maletzke am besten. Sondern sie selber kommt ja auch ganz oft aus prekären Lebensumständen und die zeichnen sich schon ganz früh in ihrer Jugend für sie ab. Diese Rolle des Geldes für ihre Handlungsfreiheit. Jane Austen lebt in einer Welt, wo eine Frau nicht unbegleitet das Haus verlassen kann, nicht unbegleitet reisen kann, geschweige denn alleine auf eigene Faust Geschäfte machen. Da ist dieses Geld, das Vermögen natürlich überhaupt die Voraussetzung zu einer, wie man das Englisch nennt, Agency, also zu einer Handlungsfähigkeit zu kommen.
Bei den Dashwoods heißt es am Ende, man tut ihnen ja eigentlich auch noch einen Gefallen, weil so aufwendig können sie ja gar nicht leben und das entspricht auch ihrem Status nicht und ihrem Lebensgefühl. Also man gibt sich noch sehr, sehr geneigt am Ende dieser finanziellen Veranstaltung und Verhandlung.
Herr Schäck hat es eben angesprochen, tatsächlich schreibt Jane Austen ja auch aus ihrem Leben. Man will immer ungerne in der Literaturwissenschaft vor allem von Autor auf Werk schließen, aber in dem Fall passt es natürlich sehr, weil sie ja selber auch in einer Situation war, wo sie quasi hin und her geschoben wurde, irgendwie jahrelang versucht wurde, sie irgendwie zu verheiraten, unter die Haube zu bringen, damit sie einem nicht auf der Tasche liegt, mehr oder weniger.
Ja, ja eben. Ja, und deshalb, sie war eigentlich eine überflüssige Frau, weil sie nicht verheiratet war und dass die Familie irgendwann mal nach Bath gezogen ist, das war auch ein Schachzug, wo man sich dachte, naja, da haben wir jetzt noch zwei unverheiratete Damen,
Ende 20. Ihre Schwester Cassandra, ja.
Die müssen jetzt endlich mal unter die Haube, weil die Frauen waren eben auch finanziell komplett abhängig. Als der Reverend Austin gestorben ist, war die Familie mittellos. Die waren ganz auf die Gunst der Brüder angewiesen, die dann zusammengelegt haben, dass das sogenannte geliebte Trio dann doch noch irgendwie über die Runden kommt. Und also Austin wusste wirklich am allerbesten, wie es ist, ohne Geld zurechtkommen zu müssen.
Mhm. Zu Beginn wurde noch versucht, dass sie irgendwie vielleicht jemanden findet, den sie heiraten kann. Und irgendwann stellte der reichere Bruder dann Mutter, Schwester und Austin und einer Freundin ein Haus zur Verfügung, wo sie dann tatsächlich auch mal einigermaßen frei, wenn man so will, leben konnte.
Ja, das war aber wirklich am Ende einer langen Odyssee, wo es wirklich von Kreti zu Pleti und von Pontius zu Pilatus gereicht wurden. Das muss ein sehr bedrückendes Leben gewesen sein.
Mhm. Frau Bramstüfer, Sie haben eben schon mal angesprochen, innerhalb der Romane merkt man eine gewisse Entwicklung. Merkt man die denn auch zwischen den Romanen? Wir haben ja eben schon mal angesprochen, Vernunft und Gefühl, das hat sie schon geschrieben, da war sie noch keine 20, es ist erst später veröffentlicht worden. Genauso Stolz und Vorurteil, aber dann zum Beispiel Überredung kam erst sehr viel später. Merken Sie da eine Entwicklung, auch wie sich die Geschichten aufbauen, wie die Charaktere gezeichnet sind?
Ich würde sagen schon, auf jeden Fall. Also es wird sehr viel reifer zu den späteren Romanen hin. Mhm. Ich finde besonders bei Überredung haben wir mit Anne Elliot eine sehr reife Protagonistin, die, finde ich, zum Beispiel total anders ist als Emma. Ich finde, die beiden gegenüberzustellen, ist immer ganz lustig, sich das vorzustellen, wenn die in einem Raum wären. Aber da merkt man schon, dass es vielleicht auch aus ihrem persönlichen Leben das beeinflusst hat, diese ruhigere Heldin zu schreiben, die einen Fehler begangen hat und jetzt mit den Konsequenzen leben muss und die am Ende dann typisch Jane Austen, was ja auch dann irgendwie schön ist, ein Happy End kriegt.
Ja, sie hat sich quasi ihre große Liebe ausreden lassen. Da ist man natürlich auch versucht zu denken, ja, wie bei Jane Austen. Selbst auch, oder?
Genau, also das ist ja das Paradoxe, dass sie alle ihre Protagonistinnen verheiratet hat und aber selber nie geheiratet hat, ist irgendwie etwas, was sehr, sehr tragisch fast schon ist. Und trotzdem würde ich sagen, passt es auch irgendwie zu ihr. Wenn ich mir sie vorstelle, und das habe ich immer beim Lesen, dann habe ich so das Gefühl, sie ist wie so eine gute Freundin, die neben mir sitzt und über meine Schulter schaut und wir lachen gemeinsam über skurrile Figuren, die sie geschrieben hat. Ist das bei all dem Humor trotzdem natürlich auch, finde ich, ein bisschen traurig, sich vorzustellen, dass sie das selbst nicht hatte in ihrem Leben.
Jane Austen erhielt einen Heiratsantrag, den sie auch annahm. Mhm. Aber am nächsten Morgen, tags drauf, dann leider wieder ablehnte.
Ah, leider, das weiß ich jetzt nicht.
Das ist die Frage. Ist es dann doch vielleicht mehr Freiheit ohne Mann?
Ja, sie wusste natürlich, was ihr blüht, wenn sie Mrs. Bigwither wird. Das ist Schwangerschaften ohne Ende. Sie schreibt über eine Bekannte, schreibt sie, arme Frau, sie wird doch nicht schon wieder brüten wollen. Also, sie hat eine riesige Familie. Zwei ihrer Schwägerinnen sind im Kindbett gestorben, zwei nach der 11. Schwangerschaft. Und sie wusste, dass ihr das auch blühen würde. Und jetzt glaube ich, dass sie sich ganz bewusst dagegen entschieden hat und sagt, ich werde glücklicher, wenn ich schreiben kann. Hm. Und nicht, wenn ich verheiratet bin und Harris Bigwither, der ja nun wirklich eher ein träger Sack war, den auch noch irgendwie bei Laune zu halten.
Ich glaube, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich Jane Austen wollte sie eben in keine Gebärmaschine verwandeln. Und das blitzt sowohl in ihren Romanen immer wieder auf, diese Abneigung gegen die zahllosen Kinder, die da produziert werden, wie auch in ihrer Korrespondenz. Und das würde mich mal sehr interessieren. Glauben Sie, dass Jane Austen in ihrem Leben Sex hatte?
Das glaube ich nicht.
Charlotte Bronte glaubt es, glaube ich, auch nicht.
Ja, ich glaube, sie war wirklich so eingeschnürt, auch in diesem, ja, in diesem Frauenhaushalt und in dieser engen Nachbarschaft zum Schluss in Chawton. Und ich glaube nicht, dass auf irgendeinem Ball sie mal in den Garten getreten ist, um einen jungen Mann zu küssen oder Sex zu haben. Ich glaube, dazu war sie, ja, sie war auch zu streng mit sich selbst, glaube ich. Sie hätte sich das nicht durchgehen lassen.
Umso unglaublicher die Lebensleistung, weil ich bin mit Wladimir Nabokov durchaus eben der Meinung, dass Jane Austen in die Reihe von Henry James, von Marcel Proust gehört als die genaueste Kartografin der Abgründe des menschlichen Herzens, seiner Leidenschaften.
Ja. Und Emily Bronte hatte auch nie Sex, glaube ich auch.
Herr Schick, wenn Sie es schon ansprechen, Sie haben ja sogar geschrieben, sie ist eigentlich ähnlich wie Kafka, so eine große literarische Portalsfigur an der Schwelle zu einem neuen Jahrhundert. Können Sie das mal ein bisschen ausführen?
Naja, für mich ist Kafka eben durchaus ein literarischer Prophet. Mhm. Nicht ein Prophet, um Gottes Willen, der historischen Entwicklungen, also im Sinne des Holocaust und so weiter. Das sind alles so Kurzschlüsse, die man, glaube ich, mit keinem literarischen Werk anstellen darf, sondern viele meiner klugen Kolleginnen und Kollegen lassen ja die Geschichte des modernen, bürgerlichen, psychologischen Romans überhaupt mit Jane Austen beginnen.
Mhm. Wie war es davor?
Davor hat man eben diese menschliche Psychologie, die Mechanismen, die unsere Leidenschaften regieren, weniger scharf in den Fokus genommen. Mhm. Da waren doch noch sehr viel mehr die Macht der Religion, die Macht der Philosophie, der reine Gedankenroman, die Aventüre im Vordergrund, während erst das Individuum, das moderne Individuum, wie wir es kennen, eigentlich erst so richtig in den Romanen von Jane Austen auftaucht.
Und sie war die Erste, die mit einer Frauenstimme für Frauen gesprochen hat. Es gab Fanny Burney vor ihr, die aus weiblicher Perspektive geschrieben hat. Aber Austen war die Erste, die als Frau wusste, wie Frauen denken und handeln, denke ich.
Frau Bramschüffer, das war zum damaligen Zeitpunkt was Neues. Was führt diese Geschichten ins Heute?
Also ich glaube, was gleich ist damals und immer noch heute, sind die Menschen, die man wiedererkennt. Mhm. Also das finde ich ist so toll. Ich werde auch oft gefragt, was ist denn jetzt genau das, was die Gen Z und die jungen Leute überhaupt noch an Jane Austen toll finden? Und es ist einfach dass es eine Art von Eskapismus ist, aber dass man trotzdem etwas wiedererkennt. Und das sind nun mal die Figuren. Also ich stelle mir das immer so vor, dass es heutzutage so wäre, dass Mr. Darcy vielleicht nicht in der Ecke stehen würde auf dem Ball, sondern der wäre so der Typ, der eine Nachricht tippt und die dann wieder löscht und die dann wieder tippt oder so. Das ist alles Sachen, die man wiedererkennt. Und das ist total beruhigend, wenn man in ihre Geschichten hineintritt, weil natürlich hat die Welt sich verändert, Gott sei Dank. Und diese Bälle und diese Etikette und die Heiratsnormen sind uns total fern. Aber die Personen, die Menschen, die sind so echt, die ihre Unsicherheiten, ihre Missverständnisse, schlechtes Timing, all diese Sachen kennen wir. Und das ist das Schöne daran, dass sie die so gut getroffen hat durch ihre tollen Beobachtungen.
Wenn man einen Jane Austen-Roman zur Hand nimmt, ist das erste Gefühl beim Lesen, du bist nicht allein. Mhm. Und diese Wärme, die davon ausgeht, diese Freundschaftsangebote, dass man mit seiner Sicht auf die Welt, mit seinen Beobachtungen nicht alleine dasteht, sondern dass es eben vor 250 Jahren schon jemand gab, der ähnlich dachte, ähnlich tickte. Das ist etwas, was große Literatur ja auszustrahlen vermag. Und das gelingt Jane Austen ganz besonders gut. Ich glaube, wir müssen unbedingt noch kurz schärfer in den Fokus nehmen, dass ihre Romane natürlich auch eine Beobachtungskunst sind.
Ja.
So wie die von Henry James, dieser teilnehmende Beobachter, dem so wahnsinnig viel auffällt. Man fühlt sich oft ganz klein und dumm im Vergleich dazu, weil man selber eben seine Mitwelt nicht so lesen kann. Man kann nicht am Mienenspiel des Gegenübers immer in die Abgründe dessen Herzens schauen.
Und selbst auch ihre Nebenfiguren, finde ich, sind so genau beobachtet. Also einer meiner Lieblingsnebencharaktere ist mit Mr. Woodhouse, der immer total Angst hat, krank zu werden und vor dem Zug Angst hat und sagt, oh Gott, jetzt hat es geschneit wieder. Und ja, das ist eine komische Figur, in Anführungsstrichen, aber trotzdem blickt sie auch liebevoll auf diese Figuren. Und das, finde ich, ist auch was sehr Besonderes.
Und jeder kennt jemanden, der genauso drauf ist. Ne?
Total.
Die ganzen Tanten und irgendwie diese, wie ich sie genannt habe, bucklige Verwandtschaft, die kann man, glaube ich, auch vielleicht nicht unbedingt in die Verwandtschaft, aber doch ins Umfeld ganz gut einsortieren. Ne?
Das ist ja wirklich dieser unglaubliche Kosmos der Figuren von Jane Austen. Da gibt es Sorgentruten, da gibt es Verschwender, da gibt es Prahlhänse und so weiter. Das ist ja eigentlich etwas, was sie mit jemandem aus der englischen Literatur teilt, der zu Jane Austens Zeit gar nicht so hoch im Kurs stand, nämlich mit William Shakespeare. Dass der ganze menschliche Kosmos mit all seinen Abgründen da auftaucht. Bemerkenswert finde ich aber genau das, was nicht auftaucht. Man muss sich ja mal vorstellen, dass Jane Austens Lebenszeit, diese 41 Jahre, die sie alt wurde, das britische Imperium dort in einem Todeskampf mit dem napoleonischen Frankreich liegt. Also das ist ein Ringen, wie wir es im Grunde nur vielleicht vergleichen können mit dem Zweiten Weltkrieg. Davon findet sich in ihren Romanen kein Wort. Der großartige John Updike hat auch das mal in dem Roman zusammengefasst. For Jane Austen, Napoleon was the reason the English countryside was so sparsely equipped with prospective husbands. Also für Jane Austen war Napoleon die Ursache, dass es auf dem englischen Lande so wenig Heiratskandidaten gab. Also das ist das Einzige, wie man muss sich mal vorstellen, Jane Austen lebt im Regency. Warum heißt das Ding Regency? Weil der König verrückt geworden ist.
Ja.
Der hat einen Baum für den König von Preußen gehalten und dem versucht, den Ast zu schütteln. Also man muss den Königen entmündigen und der Prinzregent hat an seiner Stelle regiert.
Ja, das der war alles. Ja noch blöder, ja.
Ja gut, naja, immerhin war er aber angeblich ein Jane Austen-Fan und besaß mehrere Ausgaben ihrer Romane auf allen seinen Schlössern.
Sie war eigentlich genötigt, dem Prinzregenten Emma zu widmen. Das hat sie aber nicht gerne getan. Sie war auf der Seite der Caroline von Braunschweig, der genauso verrückten Frau des Prinzregenten. Sie sagt, ich bin auf ihrer Seite, weil sie eine Frau ist. Mhm. Und sie hat den Prinzregenten überhaupt nicht geschätzt, denn er war ein Verschwender und er war ein Ehebrecher und er war eigentlich eine schreckliche Figur. Ne?
Ja. Aber, direkt wie aus einem ihrer Romane.
Ja, aber sie hat ihn nicht geschätzt.
Wobei das ja schon auffällig ist. Ne? Ein Jahr nach ihrer Geburt, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, die napoleonischen Kriege, hat Dennis Scheck eben schon genannt. Also politisch war da ganz viel los. Man kriegt auch hier und da mal was mit, da fährt mal wer zur See oder jemand muss auf die Plantage irgendwo hin, die Sklaven beisammen halten. Aber sonst spielt das überhaupt keine Rolle. Da könnte man ja meinen, hat sie vielleicht eine zu eingeschränkte Welt. Weltsicht?
Na, ich glaube nicht. Also zwei ihrer Brüder waren bei der Kriegsmarine und wenn die zu Hause waren, die hatten sicher einiges zu erzählen. Aber das spiegelt sich eben nicht in ihrem Werk. Es war nicht ihr Thema. Mhm. Ihr Thema war der Mensch. Und ein anderer Kritiker hat einmal gesagt, also eine Teegesellschaft entlarvt eine schlechte Lebenseinstellung und einen schlechten Charakter ebenso wie ein Luftangriff. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen überzogen, aber das lag ihrem Schreiben zugrunde, die Kenntnis des menschlichen Herzens. Und da ist sie einfach, ja, brillant.
Ich finde, das ist genau total gut zusammengefasst, weil sie eben nicht auf die Weltpolitik per se geguckt hat, sondern auf das Wohnzimmer. Ihr Blick ist einfach viel, viel kleiner, ist eigentlich fast schon mikroskopisch, wenn man betrachtet, was sonst passiert ist in der Welt. Und ich würde aber nicht sagen, dass sie deshalb unpolitisch gewesen ist. Also die Bücher, wie Herr Scheck schon gesagt hat, am Anfang sind sehr viel politischer, als man denkt. Es geht um Erbrecht, es geht um Abhängigkeit, um familiäre Strukturen, das, was wir eben schon gesagt haben, das Bennett-Erbe, das automatisch an einen Mann gibt, die Dashwood-Frauen, die fast alles verlieren, das ist Systemkritik, das ist einfach nur eben im sehr viel kleineren Maße, das ist aber genau dieser private Raum, den Frauen damals kannten, das sind die Machtverhältnisse, die sich vor ihren Augen abgespielt haben und was sie auch am stärksten gespürt haben.
Ja, muss man vielleicht ganz kurz erklären, zum damaligen Zeitpunkt konnten nur die Söhne erben. Das heißt, die Frauen mussten entweder verheiratet werden oder irgendwie untergebracht, durchgefüttert oder sonst wie werden und hatten eigentlich gar keine Chance, irgendwie ein unabhängiges Leben zu führen. Ja
und deshalb ist auch, also Mrs. Bennett in Stolz und Vorurteil, das ist natürlich eine hochkomische Figur. Aber wenn man bedenkt, dass sie 5 junge Frauen unter die Haube bringen musste, weil sonst Mr. Collins kommt sowieso und tritt das Erbe an. Die Töchter müssen aus dem Haus und sie müssen eine gute Partie machen, denn sonst ist alles verloren. Und vor diesem Hintergrund ist Mrs. Bennett vielleicht nicht eine ganz so hysterische und verrückte Figur, wenn man das noch bedenkt, was ihre Aufgabe ist. Und Mr. Bennett tut ja nun wirklich gar nichts, um die Situation zu lösen. Ne?
Ja, weil er nicht
muss. Das ist ganz wichtig, glaube ich, zu betonen, dass diese Mrs. Bennett ja nicht sich deshalb ausschließlich für Klatsch, Tratsch und Liebesaffären interessiert, weil sie zu viel Gala und Bunte gelesen hat, sondern weil das Schicksal, wirklich das Schicksal ihrer Kinder, ihrer Töchter daran hängt. Und das Window of Opportunity, wie man das in der Raumfahrt nennt, also wenn man eine Rakete zum Mond oder zum Mars schicken möchte, das schließt sich natürlich, dieses Möglichkeitsfenster, mit jedem verrinnenden Tag. Weil das ist ja eine der wunderbaren Szenen im Stolz und Vorurteil, wo es heißt, sie könnte doch den Oberst heiraten. Aber dieser Oberst, der ist ja uralt, der braucht doch eine Krankenschwester,
Mitte
sagt
30.
sie. Der braucht, ja, und der ist Mitte 30, das muss man sich mal vorstellen. Ja? Weil die durchschnittliche Lebenserwartung zu Jane Austens Zeit eben noch betrug 40 Jahre. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie sehr, welche Abgründe uns von der Lebenserfahrung von Jane Austen trennen, weil wir unsere Lebenserwartung in den 250 Jahren seither eben im Grunde verdoppelt haben. Mhm. Und natürlich liest sich dadurch ein Roman völlig anders, weil wir einen 20-jährigen Protagonisten im Grunde ja fast noch wie ein Teenager betrachten. Nach dem Motto, der hat das ganze Leben ja noch vor sich. Das ist natürlich aus der Perspektive von Jane Austen anders.
Es ist auch ganz lustig in der Szene, finde ich, bei Stolz und Vorurteil, wo Charlotte Lucas, eine Freundin von Elizabeth Bennet, sagt, und ich bin vor kurzem 28 geworden und dann hält sie eine brennende Rede. I'm 28, I'm already a burden to my family. Und es ist so dramatisch.
Ja, also eine Belastung für die Familie.
Genau.
Ja, ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass, was Herr Scheck gerade gesagt hat, dass wir aus unserem Jahrhundert im Rückblick eigentlich nicht wirklich verstehen können, wie das Lebensgefühl war. Das war eine Zeit, in der es fast nichts von dem gegeben hat, was wir heute kennen. Es gab nicht mal Gummistiefel, es gab kein Penicillin, es gab keinen elektrischen Strom, es gab nicht mal Fahrräder. Und der Regenschirm war eine ganz neue Erfindung. Und wie sich's in diesen dunklen, kalten Häusern, wie sich's da angefühlt hat, das geht weit über unseren Horizont hinweg. Wir können es nicht nachfühlen.
Umso überraschender vielleicht auch oder auch ihr Glück, dass ihr Vater zu Beginn, dann ist er gestorben, aber dann ihr Bruder sie da auch unterstützt haben, ihr Werk überhaupt zu veröffentlichen, an Verlage zu schicken und so weiter. Die hätten ja auch sagen können, ja mein Gott, ist ein netter Zeitvertreib, schreib mal schön, aber was interessiert mich das, ne?
Ja, das ist eine ambivalente Geschichte, wenn Sie sehen, was der Bruder auf den Grabstein, auf die Grabplatte schreiben liest. Da wird Jane Austen als Schriftstellerin mit keiner Silbe erwähnt. Da ist von ihrer christlichen Lebensführung und ihrer Mildtätigkeit die Rede. Aber dass die Frau auch eine Intellektuelle war und eine der größten Romanautorinnen, wie wir sie heute betrachten, der Weltliteratur, das wird da total unterdrückt. Das erschien ihm nicht der Nachwelt mitteilenswert.
Sie öffnet ihren Mund mit Weisheit und gütige Lehre ist auf ihrer Zunge. Sprüche 31, Vers 26. Das steht auf ihrer Grabplatte.
Kommt ihrer ironischen Haltung, die nicht nur in den Romanen, sondern auch in ihren Briefen, zum Beispiel an ihre Schwester, deutlich wird eigentlich so gar nicht entgegen, Frau Maletzke. Jetzt, das ist ja auch was, was Sie so sehr schätzen, eben dieser besondere Humor. Können Sie den nochmal in Worte fassen, was den jetzt bei Jane Austen ausmacht?
Wir haben vorhin von dem großen Werkzeug gesprochen und bei Jane Austen ist es dann wirklich eher so die Stickschere, mit der sie sehr präzise zustechen kann. Und dass es eben nicht der große Hammer ist, sondern dieser kleine, feine, sehr giftige Humor manchmal, der vor allen Dingen in ihren Briefen durchscheint. Wenn sie mit ihrer Schwester Cassandra korrespondiert, das war eigentlich ihre einzige wirkliche Vertraute, ihre Seelenschwester. Da kommen wirklich manchmal sehr giftige Kommentare, wenn sie über einen Menschen schreibt, wir haben die Todesanzeige gelesen, ach, wusste ja gar nicht, dass irgendein Mensch den leiden konnte. Und, oder sagt, Mrs. Sowieso ist mit einer Totgeburt niedergekommen, verursacht durch einen Schock, vermutlich hat sie ihren Mann angeguckt.
Oh Gott.
Also das kommt in ihren Büchern so nicht vor, aber in der wirklich stark zensierten Privatkorrespondenz, die ist voll mit solchen Sprüchen und das finde ich großartig.
Ich finde, ihr Humor ist auch einfach so toll in ihren Figuren, weil der oft einfach aus so einer Selbsttäuschung heraus entsteht. Ich finde, dafür ist zum Beispiel Mr. Collins ein tolles Beispiel, der sich für unwiderstehlich hält und denkt, er ist der tollste Fang, den es gibt. Oder eine Miss Bates, die in Schleifen redet und denkt, sie ist eine Frau der Society und eigentlich aber eher eine tragische Figur ist. Also das ist alles Komik und Humor, aber es ist nie moralisch flach. Und das finde ich zum Beispiel total toll an ihren Büchern.
Sie ist leider sehr moralisch.
Leider haben ja die Verwandten von Jane Austen und ihre Nachfahren eine ganz üble Zensur ihrer Privatkorrespondenz durchgeführt, sodass ihre Korrespondenz eben nur in Teilen erhalten ist. Über ganze Jahre finden wir keine Briefe und man kann darüber spekulieren, warum die vernichtet wurden. Aber jetzt können wir ja zum ersten Mal, zu meiner Verblüffung, ich dachte, das gäbe es längst, hat die Andrea Ott bei Manesse unter dem Titel Geliebte Freundin jetzt die Briefe, die komplette Korrespondenz in einem Band veröffentlicht. Und da taucht dann doch noch mal in Konturen der Privatmensch Jane Austen auf. Und der ist tatsächlich von einer wunderbaren Ironie gekennzeichnet.
Was sich in Teilen auch im Werk widerspiegelt. Auffällig ist ja, einige der Romane spielen ja auch in Bath oder in Umgebung, wo sie auch eine Zeit lang gelebt hat. Und man merkt auch schon, Anfang des 18. Jahrhunderts waren Kurstädte offenbar nichts für junge Leute. Also kommt auch nicht immer so gut weg. Was würden Sie sagen, wollte sie mit ihren Büchern auch so ein bisschen tatsächlich in eine Wunde stechen? Wollte sie doch nur amüsieren? War es vielleicht sogar therapeutisches Schreiben, gespickt mit Talent?
In Bath hat sie einen Roman angefangen, die Watsons, und der ist nach zwei Kapiteln gescheitert. Sie war, glaube ich, ziemlich unglücklich in Bath. Sie hat dieses Equilibrium, das sie brauchte, so Pfarrhaus, Garten, Freundinnen drumherum, das gab es da nicht. Und sie war sehr, sehr bedrückt in Bath. Und es gab immer mal einen Ball, aber sie schreibt dann auch, oh Gott, da läuft der eine hinter dem anderen her. Und die war ziemlich bezecht und es hat ihr dann nicht gefallen. In den Watsons ist es auch ganz deutlich, das Thema, dass die junge Frau heiraten muss, das ist da so stark aufgetragen. Sie hat das dann wohl auch gemerkt und hat ihn beiseite gelegt, sagt, so geht es auch nicht. Ne? Sie wollte unabhängig sein, so gut wie möglich. Natürlich hat sie als junges Mädchen, als Kind eigentlich schon unglaublich lustige und rabiate Geschichten geschrieben. Das war auch im Kreis der Familie sehr gefragt. Sie hat mit den Brüdern in der Scheune Theater gespielt und hat die Stücke dazu geschrieben, hat kleine Stücke ihren Freundinnen gewidmet. Das war ihr ein Herzensbedürfnis, aber sie wollte auch endlich mal das sehen, was Bruder Edward den Kies genannt hat. Das war sehr wichtig.
Gegen Ende ihres Lebens sogar extrem wichtig, aber und es ist ja immerhin dann noch eigentlich insofern zu einem Happy End gekommen, dass sie eben die Veröffentlichung ihrer Manuskripte erlebte.
Ja, das stimmt.
Wenn auch teilweise mit großem Abstand. Aber es ist ja schon, finde ich, unglaublich bezeichnend. Also was sie, glaube ich, angetrieben hat, war weniger ihre Romane als Flaschenpost zu betrachten, also indem sie dann feministische oder marxistische oder was weiß ich für Botschaften deponierte, sondern es ging, glaube ich, wirklich um dieses zweite Leben, das ihr die Schriftstellerei ermöglichte, dass sie bis heute eigentlich jeden, der schreibt, antreibt, nämlich ein Ungenügen an der eigenen kleinen Biografie und eine Liebe zu diesem zweiten Leben, das man schreibend für sich entwickeln kann. Und dieses zweite Leben war ihr, glaube ich, also das Leben in den Büchern, in den Texten, die sie schrieb. Diese Art von Eskapismus halte ich für unglaublich wichtig und für Jane Austen bestimmend.
Mehr als eine gute Partie, 250 Jahre Jane Austen, heißt das Thema heute im Forum bei SWR Kultur. Mit mir Eva Röder und meinen Gästen Dennis Scheck, dem Literaturkritiker. Else-Marie Maletzke ist Journalistin und Autorin und Eva Pramschüfer auch. Und Frau Pramschüfer, das müssen wir jetzt schon noch einmal sagen, Sie sind Mitglied dieser merkwürdigen Spezies, die wir Gen Z nennen, Generation Z, junger Mensch. Und als solche werden Sie auch oft zu Jane Austen angesprochen. Das wollen wir natürlich hier nicht darauf reduzieren, aber jetzt habe ich doch dazu eine Frage. Sie hatten vorhin schon mal so ein bisschen erwähnt, naja, man erkennt sich wieder in den verschiedenen Figuren und so. Was ich mich gefragt habe, ist dieses eingeschränkte Leben vielleicht auch gerade deshalb so reizvoll, weil es heute so oft die Qual der Wahl gibt. Wie sehen Sie das?
Das stimmt auch. Also ich will mir nicht anmaßen, natürlich für die gesamte Gen Z zu sprechen. Ich kann nur.
Das kann man auch nicht erwarten. Nee.
Ich kann nur wiedergeben, was ich darin sehe und was ich auf TikTok und Co. beobachte. Und das ist einfach, was Sie gerade gesagt haben, es ist dieser Eskapismus, aber es ist auch die Welt, die einfach damals so anders gewesen ist. Ja, die ist für Frauen sehr viel schlechter gewesen, wie man auch in ihren Romanen lernt. Aber es ist eben klar gewesen. Es ist greifbar gewesen. Und das ist, glaube ich, für manche Menschen, wenn der Alltag sehr überwältigend wird, wenn man so viele verschiedene Möglichkeiten hat, was ja toll ist per se, kann das ja überwältigend sein. Und dann in eine Welt zu flüchten, wo das alles ein bisschen klarer und deutlicher war und steifer war, kann auf eine Art und Weise befreiend sein, so absurd das klingt. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall was die Gen Z daran anzieht. Ich glaube, das ist es nicht nur. Und ich weiß gar nicht, ob die meisten Leute sich dessen überhaupt so bewusst sind. Aber das ist genau diese Mischung, die sie trifft. Es ist dieser Eskapismus. Es ist auch natürlich die schöne Umgebung. Also in den meisten Fällen ist es ja toll, wo die sich befinden, mit Bällen und mit tollen Anwesen. Und aber dann auch, okay, die Welt hat ihre klaren Grenzen. Ich weiß, wie ich mich darin bewegen kann. Und trotzdem sind die Frauen darin subversiv. Also die sind nicht komplett ihrem Schicksal erlegen. Man hat jemanden wie Elizabeth Bennet, die einen Heiratsantrag ablehnt. Und das ist für die damalige Zeit schon subversiv gewesen.
Gleichzeitig ist es aber dann doch auch bei den meisten Romanen zumindest so. Am Anfang sind alle oder die Frauenfiguren aufmüpfig und sehr herzgetrieben. Und am Ende kommt dann doch die Vernunft hinzu und es ist dann doch so ein bisschen, ja, Verstand und Gefühl oder Vernunft und Gefühl eben gemischt. Also so die wirklich Ausbrechenden, die alles über den Haufen schmeißen, die haben wir da auch nicht, Herr Scheck. Fehlt das also oder ist das eigentlich gerade gut so? Oder?
Zur Weltrevolution hat Jane Austen noch nie aufgerufen. Das stimmt ja schon. Wir dürfen auch nicht verschweigen, dass die literarische Welt natürlich polarisiert ist durch Jane Austen. Es gibt ganz viele Jane Austen-Verehrer, aber es gibt eben auch Jane Austen-Hasser.
Ja.
Und der größte davon davon war vermutlich Mark Twain, der mal 1898 schrieb, jedes Mal, wenn ich Stolz und Vorurteil lese, möchte ich sie ausbuddeln und Jane Austen mit ihrem eigenen Schienbein eins über den Schädel hauen. Also solche starke Gefühle kann sie mobilisieren. Und es ist auch völlig klar, was Mark Twain an Jane Austen hasst. Das ist der Hass der USA auf Großbritannien, das ist der Hass auf die Klassengesellschaft, das ist der Hass auf die unüberwindbaren Klassenbarrieren. Das widerstrebt natürlich jemandem, einem Protagonisten der Individualität und der Freiheit, der sein Schicksal in die eigene Hand nimmt, dass in diesen Romanen letzten Endes man in eine Welt hineingeboren wird und in eine soziale Ordnung und durch Geburt diesen Platz hat oder eben nicht hat.
Und sich daran auch nur im sehr kleinen Rahmen irgendetwas ändern kann. Ja, das ist vielleicht manchmal bitter zu akzeptieren.
Als kleine Ergänzung an der Stelle, es ist nicht nur Mark Twain gewesen, der Jane Austen nicht mochte. Es gibt auch immer ganz wieder lustige TikToks und Leute im Internet, ja, die Beispiele finden und sagen, was habt ihr denn alle mit Jane Austen? Das sind doch nur reiche Leute, die sich besuchen und Tee trinken und das war's. Und wenn man das natürlich so runterbricht, dann ist es schon so, aber natürlich nicht nur. Und das finde ich dann immer lustig, so diese andere Perspektive drauf von Menschen, die einfach mit ihr nicht anfangen können, was ja auch in Ordnung ist.
Es gibt aber einen Kollegen, einen ganz großen Literaturwissenschaftler in meinen Augen und Literaturkritiker, das war der Peter Demetz. Und der schrieb schon Anfang der 60er Jahre, dass Jane Austen in der deutschen Literatur im Grunde einen einzigen Bundesgenossen habe und das sei Theodor Fontane. Und diese Parallele, die leuchtet mir offen gestanden mehr und mehr ein. Ich liebe Theodor Fontane, genauso wie ich Jane Austen liebe und wahrscheinlich aus den gleichen Gründen, denn man hat ja auch Theodor Fontane vorgeworfen, mein Gott, da werden Pferde angespannt und Pferde ausgespannt und dann fährt man durch die Gegend, besucht sich gegenseitig, man trinkt vielleicht auch mal eine Flasche Rotwein und es wird geschwatzt und geschwatzt in einer Tour und dann fährt man wieder nach Hause.
Ja, wie bei Proust, oder?
So lässt sich natürlich auch ein Theodor Fontane Roman wie der Stechlin zusammenfassen. Aber dennoch hat man da wohl das Eigentliche verpasst.
Vielleicht ist ja auch ein Reiz gerade bei diesen kulthaften Verehrerinnen und Verehrern. Wir haben ja da Fanfiction, also Bücher werden fortgesetzt und weitergeführt. Es wird sich Gedanken gemacht über die Figuren. Es gibt jetzt in Bath jedes Jahr, aber dieses Jahr natürlich zum 250-jährigen Jubiläum, ein großes Festival im September, wo sämtliche Gäste verkleidet kommen und auch die Figuren auftreten auf der Straße und man sie begrüßen, sich mit ihnen unterhalten kann. Also dieser Kult ist ja auch interessant. Geht's da, Frau Malecki, was meinen Sie, nur ums Verkleiden und es ist irgendwie schön oder hat das noch andere Ursprünge?
Also ich glaube, die Engländer haben einfach einen anderen Sinn für Humor. Ich war auch mal Mitglied der Sherlock Holmes Society und da musste auch jeder irgendeinen Charakter darstellen und dann ist man zusammen in die Schweiz gereist und hat sich mit geprägten Visitenkarten vorgestellt im Kostüm und es ist einfach ein Riesenspaß. Es ist eine große Party.
Waren Sie an den Reichenbach-Film?
Ich wollte gerade sagen,
natürlich.
Das ist gefährlich.
Mit Reenactment.
Okay.
Ja. Ich finde es einfach köstlich. Also da muss auch nicht mehr dahinter sein. Das ist einfach, auch wer Jane Austen dann nicht gelesen hat, so im Regency-Kostüm durch die Stadt zu gehen, ist doch einfach lustig, ja.
Frau Bamschüffer, ich als Millennial bin aufgewachsen mit den Filmen aus den 90ern. Da wurden dann zum Beispiel, also Sense and Sensibility ist vielleicht der bekannteste mit Emma Thompson, auch ansonsten schon seit den 60er Jahren keine britische Schauspielerin von Rang und Namen, die sich nicht für Jane Austen ins Korsett gezwängt hätte. Können die irgendwie mithalten mit den Romanen? Bilden die das ab, was eigentlich auch die Romane hergeben?
Das, finde ich, hängt total davon ab, welche Adaption man sich anguckt. Ich finde, die besten Adaptionen von Jane Austen übersetzen nämlich nicht nur einfach die Kleider oder die Epoche, sondern eben diese sozialen Mechanismen darunter. Mhm. Es wird ja auch immer wieder angebracht, dass Clueless ein gutes Beispiel ist für Emma.
Ja, das ist so eine Highschool-Komödie aus
genau, den 90ern. Eine Highschool-Komödie. Und das finde ich total smart gemacht, weil die Highschool funktioniert ja irgendwie auch ein bisschen wie so ein Heirats-Dating-Markt im Miniaturformat. Man hat klare Hierarchien, man hat Statusspiele, man hat soziale Sichtbarkeit, man hat dieses schnelle Urteilen und das genau macht Austen ja aus. Es geht immer darum, wie Menschen gelesen werden, es geht darum, wie Leute ihren Ruf erlangen, wie Zugehörigkeit funktioniert und wenn eine Adaption das ernst nimmt, finde ich, funktioniert das sehr, sehr gut. Was ich schwieriger finde, ist, wenn besonders bei Stolz und Vorurteil, das ist natürlich sehr naheliegend, weil das einfach eins der beliebtesten Bücher ist, wie Figuren zum Beispiel wie Darcy ein bisschen zu stark romantisiert werden, also immer so als der stille, geheimnisvolle Traumtyp. Ja. Und
der mit nassem weißem Hemd aus dem Teich steigt.
Genau, und sagt, ich liebe dich. Aber genau das, also der Roman ist das, klar, aber auch eine Studie über Stolz, über Klasse, über soziale Unsicherheiten. Und Mr. Darcy ist auch oft einfach verschlossen und unbeholfen und peinlich berührt. Und es gibt natürlich dann mit Keira Knightley die Adaption, diese berühmte Hans-Szene. Die ist total ikonisch, die liebe ich auch, muss ich sagen. Aber
Sie müssen sie kurz nochmal beschreiben.
Es gibt die Szene, wo Mr. Darcy Elizabeth, ich glaube, aus der Kutsche hilft und sie haben beide keine Handschuhe an und berühren sich das erste Mal so richtig. Und man sieht danach, wie er weggeht und die Hand ausstreckt und wieder zu einer Faust ballt und merkt eigentlich, wie er innerlich kämpft, weil er nicht weiß, was er da fühlt. Und in dieser Geste, die wohl sehr spontan war vom Schauspieler, liegt so viel Emotion. Aber es verdichtet Austen eben auch nur auf diese kleine romantische Geste und verliert dabei so ein bisschen diese ganze Ambivalenz und die Ironie, die auch noch drin steckt. Mhm. Also es ist für mich immer so ein Hin und Her, wie die Adaption gemacht ist. Aber es gibt sehr viele tolle Verfilmungen, die eben nicht nur die Romantik zeigen, sondern auch die sozialen Spannungen, die darunter liegen. Und eben was Jane Austen ausmacht, dass ihre Bücher so klug sind und eben auch bissig.
Ist ja fast schon so ein bisschen operettenhaft, oder Herr Scheck? Wie sehen Sie es? Filme, können die überhaupt das einfangen? Sind sie ein eigenes Kunstwerk?
Aber um Gottes Willen, das sind jetzt die Fragen des 20. Jahrhunderts. Also, wer bin ich, dass ich dem Kino den Kunstcharakter absprechen könnte? Das zeugt doch nur von der Lebendigkeit des Werks. Ich habe auch große Sympathie für Versuche, Jane Austen mit Zombies zusammen auf die Leinwand zu bringen. Man kann einem großen Werk durch eine Verfilmung keinen Schaden zufügen. Mhm. Das ist es ja nicht, sondern das Werk ist lebendig. Und wir können uns ja nur fragen, was macht diese Lebendigkeit der Romane von Jane Austen aus? Und das ist eben die Erkenntnis, die sie in Northanger Abbey mal so schön formuliert. Da wird ja die Protagonistin gefragt, and what are you reading? Und die sagt, oh, it's only a novel. Und fährt fort, es sei lediglich jene schlichte Kunstform, in welcher in der ausgesuchtesten Sprache unter Aufbietung der größten Verstandeskräfte die gründlichste Menschenkenntnis, die trefflichsten Schilderungen menschlicher Vielfalt und die lebhaftesten Hervorbringungen von Geist und Witz der Welt mitgeteilt werden. Also, it's only a novel. Ja,
ja, das muss ja quasi eine Schlussrunde einläuten. Offenbar kann man Jane Austen auf ganz vielfältige Art und Weise lesen. Ich würde gerne mal starten bei Ihnen, Frau Bramschüfer. Ich habe jetzt noch nicht so viele Jane Austen-Romane gelesen, kenne vielleicht nur die Filme oder dachte, das sei irgendwie so eine Schnulzenautorin. Womit fange ich an und werde dann gefesselt?
Ach, das ist natürlich die schwierigste und die beste Frage. Ich persönlich lese Jane Austen dafür, worauf ich Lust habe in dem Moment. Wenn ich lachen möchte, dann lese ich Emma. Mhm. Wenn ich lernen möchte, dann lese ich Sense and Sensibility. Mhm. Wenn ich fühlen
möchte. Also Vernunft und Gefühl.
Genau, ja. 500 Gefühl, Entschuldigung. Wenn ich fühlen möchte, dann lese ich Überredung. Aber um jetzt zur Antwort zu kommen, wenn ich alles möchte oder von allem ein bisschen was möchte, dann lese ich Stolz und Vorurteil. Das ist für mich so das, ja, es ist leider so ein bisschen abgedroschen, weil das von vielen der Favorit ist. Aber es ist auch mein Favorit. Da hat man von allem ein bisschen was drin.
Frau Maletzke, Ihr Favorit?
Mein Favorit ist Überredung, der letzte, der posthum erschienen ist. Es ist natürlich streng verboten, also die Autorin mit irgendeiner Figur gleichzusetzen. Aber ich glaube, da öffnet sie so ihren Autorinnenmantel so ein bisschen und zeigt, wie bedrückend es ist, eine unverheiratete, überflüssige Frau zu sein, die nicht wertgeschätzt wird. Und außerdem ist Kapitän Wentworth natürlich ein ganz anderer Charakter als die jungen Landadligen, die meistens nichts zu tun haben. Wentworth ist ein tätiger Mann, ein lernender Mann, ein fühlender Mann. Und also die Entwicklung macht die parallel zu seiner Geliebten Anne Elliot, dass die sich am Ende dann doch finden. Aber so wie die zwei versuchen, zueinander zu kommen, und das finde ich am berührendsten in Austens Werk.
Mhm. Herr Scheck, was ist Ihr Favorit? Und ist das auch gleichzeitig das Buch, was Sie als erstes empfehlen würden?
Also ich bin, was das angeht, unglaublich konventionell. Ich habe auch Stolz und Vorurteil und Vernunft und Gefühl sind meine beiden Lieblingsromane. Aber Jane Austen teilt ja mit Theodor Fontane noch was, nämlich die beiden haben in meiner Überzeugung nach nicht eine langweilige Zeile geschrieben. Das heißt, ja, es gibt keinen schlechten Roman von Jane Austen. Man kann da gar nichts falsch machen. Lesen Sie Jane Austen. Man kann es auch versuchen im Original. Die Sprache ist uns noch sehr nahe. Und es ist einfach eine Autorin, die uns menschlich durch die feine Psychologie so berührt, wie es nur ganz wenige Autorinnen und Autoren der Weltliteratur vermögen.
Und vielleicht kann es ja auch gerade jetzt zum Weihnachtsfest, wo Familie wieder zusammenkommt, auch ganz tröstend sein. Mehr als eine gute Partie. 250 Jahre Jane Austen haben wir heute gefeiert im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei waren der Literaturkritiker Dennis Scheck, die Journalistin und Autorin Else-Marie Maletzke und Eva Bramschüfer, auch Journalistin und Schriftstellerin. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuhören. Vielleicht haben wir Sie ja auf den Geschmack gebracht. Mein Name ist Eva Röder. Dankeschön. Ciao.